Herzlich willkommen hier bei Lora München. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Es wartet eine sehr interessante Stunde auf Sie, denn heute sprechen wir über etwas, von dem wir alle gleich viel haben, es gleich lange behalten und doch sagen einige, sie hätten permanent zu wenig. Na, einigermaßen verwirrt? Wir sprechen heute über die Zeit. Über das, was seit Ewigkeiten gleichmäßig verrinnt und dennoch haben wir manchmal das Gefühl, die Zeit rennt uns davon, als würde sie jemand von uns stehlen. Manchmal ist die Zeit aber auch zäh wie Kaugummi, wenn wir beispielsweise auf etwas warten müssen. Kurz, die Zeit macht, was sie will und hat uns fest im Griff. Wir richten uns nach ihr, planen voraus und rennen ihr hinterher. Was ist das eigentlich, Zeit?
Es gibt keinen fest definierten und überall gebräuchlichen Zeitbegriff. Es gibt verschiedene Zeitbegriffe. In der Physik zum Beispiel ist die Zeit eine Mess- und Verlaufsgröße. In der Theologie könnte man sagen, die Zeit ist irgendwie der Anlauf zur Ewigkeit. Und die Germanisten haben eine treffende Definition, die auch allgemeingültig ist, nämlich Zeit, das ist ein einsilbiges Wort. Dagegen kann man nichts sagen, aber man kann damit auch nicht allzu viel anfangen. Also was Zeit wirklich am Ende ist, wissen wir nicht. Das liegt auch daran, weil wir Zeit nicht sinnlich erfahren können. Wir haben keinen Zeitsinn, wir haben nur Raumsinne. Und deshalb ist Zeit immer auch ein gesellschaftlich und auch individuell gemachtes Konstrukt. Und unsere Vorstellungen von Zeit prägen ganz stark die Art und Weise, wie wir mit Zeit umgehen. Und bei uns, ich sag mal in Ländern, die vor allem von einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung geprägt sind, herrscht das Bild vor, Zeit ist gleich Uhrzeit, mit H geschrieben natürlich. Und Zeit ist demnach auch gleich Geld. Also die Verrechnung von Zeit in Geld als Grundlage der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die ist uns ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen und bestimmt massiv unser Verhalten, wie wir mit Zeit umgehen.
Sagt Jonas Geißler von Times and More. Er ist Zeitberater und wird uns in der nächsten Stunde noch mehr erzählen über die Zeit und wie wir ihr entkommen können, beziehungsweise wie wir gelassener mit ihr umgehen lernen. Wege aus der Zeitfalle ist das Thema der heutigen Stunde aus unserer Sendereihe Zurück zum menschlichen Maß. Ich werde Ihnen die Firma Consol vorstellen, die mehrfach ausgezeichnet wurde, weil sie ihren Mitarbeitern eine gute Work-Life-Balance ermöglicht. Außerdem habe ich mich mit Michaela Amiri unterhalten, die bei Attac für eine 30-Stunden-Woche kämpft. Warum und welche möglichen Auswirkungen das hätte, dazu gleich mehr. Und ich war im Burnout-Zentrum München. Was tun, bevor es zu spät ist oder auch wenn die grauen Herren schon nach einem greifen? Nachdem unsere Sendung Wege aus der Zeitfalle heißt, fangen wir mit den Menschen an, die in besagter Falle sitzen. Burnout, wenn einem die Zeit nicht mehr reicht. Die Leiterin des Burnout-Zentrums München, Dr. Barbara Krautz, hat mich zuallererst über mögliche Symptome eines Burnouts aufgeklärt.
Also es gibt verschiedene Symptome und es gibt auch gar nicht so die ständig aufeinander auffußenden oder aufeinander aufbauenden Symptomatiken, wie das manchmal beschrieben wird. Aber es gibt so ein paar Symptome, die fast alle Leute haben. Und eines davon ist erstmal diese konstante Müdigkeit. Also Leute, die sich dem Burnout nähern oder schon drin sind, die haben das Gefühl, Montagabend ist schon wieder so wie Freitag. Ich könnte schon wieder ein Wochenende brauchen oder nach 2 Wochen Urlaub eine Woche reicht aus und dann ist man wieder so weit wie vorher. Also dieses ständige Erschöpftsein, sich gar nicht mehr jemals ausgeschlafen fühlen, das haben viele Leute als Grundsymptom. Aber das ist nicht alles. Also die meisten von unseren Klienten haben auch Schlafstörungen. Und zwar eine besondere Form von Schlaflosigkeit. Das ist dieses abends ins Bett fallen und wie erschöpft und sofort einschlafen. Und nachts um 2 oder 2:30 kommt dann so dieses Bing mit so einer 2/3, 3/4 Wachheit, wo man merkt, ah, okay, ich kann nicht wieder einschlafen. Und dann kommt da so ein Gedanke vorbei. Und der ist am nächsten Morgen gar nicht so wichtig, aber wenn man nachts da anfängt zu denken, dann ist der ungeheuer wichtig und dann verliert man sich so guten Stunde immer wieder so in Gedankenschleifen über das ewig Gleiche und irgendein Teil im Kopf registriert auch, das ist völlig sinnlos, was ich da mache und warum schlafe ich nicht wieder, aber man schläft einfach nicht. Gibt aber auch noch ganz andere Sachen. Das ist etwas, dass man keine Lust mehr auf Menschen hat zum Beispiel. Das ist so der soziale Rückzug. Alles ist anstrengend, was mit menschlicher Kommunikation zu tun hat, dass man am liebsten nur noch Zeit mit sich selbst verbringen möchte, dass man ja auch aggressiv wird, wenn andere einen ansprechen. Häufig erstmal da, wo es am sozial verträglichsten ist, sprich in der Familie. Das ist also so Partner und Kinder kriegen es als erstes ab. Ja, lasst mich mal alle in Ruhe. Aber später eben auch andere Leute, dass man sagt, ich habe auch gar keine Lust mehr, auf Feiern zu gehen. Immer dieser Smalltalk, ja, ist nur anstrengend. Und wenn meine Kollegen Mittagessen gehen, dann bleibe ich mal lieber hier sitzen, weil dann sind die endlich mal alle weg und ich kann endlich mal ungestört arbeiten. Und oh, es ist alles nur, ja, meine Freunde erzählen seit 10 Jahren den gleichen Stuss. Da habe ich auch keine Lust mehr hinzugehen. Und so zieht man sich immer mehr von der Welt zurück. Manche Leute werden aggressiver, manche Leute werden einfach ein Stück depressiver, so nach dem Motto, ich möchte gar nichts mehr zu tun haben mit der Welt. Und viele Leute haben auch gar nicht mehr so die Möglichkeit, sich in andere reinzufühlen. Das merkt man weniger selbst, aber die anderen merken es. Ja? Also die Angehörigen oder auch die Freunde kriegen das sehr wohl zu spüren. So, das ist so die zweite, dritte Säule. Und dann gibt es noch einen Bereich, das ist, jeder merkt eigentlich, wenn er in Richtung Burnout geht, er kann sich nicht mehr gut konzentrieren. Das heißt, für irgendwas, ja, für einen Bericht habe ich früher eine halbe Stunde gebraucht und jetzt sitze ich an dem gleichen mindestens 2 Stunden dran. Man merkt, man verliert sich vielleicht immer mehr in Details. Ja, man kann gar nicht mehr sich auf eine Sache konzentrieren oder man arbeitet an 5 Projekten immer 10 Minuten an dem einen, 10 Minuten an dem anderen. Also so ein, ist wirklich im Detail verloren zu gehen und ist dabei nicht sehr effektiv. Und die meisten Leute merken das irgendwann auch. Und dann wird die Maske hochgezogen. Also das haben auch fast alle Leute, dieses nach außen die Maske wahren und hoffentlich merkt es keiner. Also es ist natürlich sehr schwierig, dann noch an jemanden ranzukommen. Also das sind mal so die Hauptsymptome, von denen, also die ich sage, die treffen auf fast alle Leute zu.
Woher kommt das? Also ist das die Gesellschaft, die uns zwingt, immer mehr zu leisten in immer weniger Zeit? Sind wir selber, die denken, man muss das tun, also dass die Gesellschaft das erwartet? Oder ist die Zeit tatsächlich so schnelllebig, dass man viel, viel mehr erledigen muss als früher?
Also was Sie gesagt haben, ich würde sagen, alles drei. Also wir leben schon in einer Zeit, wir haben uns das auch mal angeschaut, was einfach so in den letzten 10 Jahren alles passiert ist. Und natürlich, es war 2007, dass die Smartphones auf den Markt gekommen sind und die haben natürlich noch einmal eine ganz andere Form der Kommunikation ermöglicht. Und es gibt so viele Zusatzkanäle, über die man natürlich jetzt kommunizieren kann. Und es wird auch immer mehr erwartet, dass man schneller antwortet. Wir haben einfach nicht mehr die Reaktionszeiten, die sind wesentlich kürzer geworden. Also insofern haben wir schon im Laufe der letzten 10 Jahre technisch hier ja, eine Revolution gehabt, die sich auf unseren Lebensstil auch auswirkt, garantiert. Also die Außenumstände sind anders. Das Thema Gesellschaft sicherlich auch ein Thema. Also die Erwartung, dass man sich nur gut organisieren muss und dann kann man alles hinkriegen. Ja, das wird einem ja immer suggeriert. Das ist schlichtweg eine Lüge. Auch dieser Perfektionierungswahn, der ja nicht nur im Berufsleben ist, sondern ja teilweise im Studium schon beginnt von Studenten. Und der auch Hausfrauen, die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter, die perfekten Eltern zu sein. Da haben wir, glaube ich, gesellschaftlich schon auch ganz schön dran zu schlucken. Aber es ist nicht so, dass es nur von außen kommt, sondern ich sehe das schon auch, das sehen wir in unseren Klienten auch. Es ist nicht, dass jeder damit nicht umgehen kann, sondern es sind natürlich auch Menschen und ihre Voraussetzungen und wie ich mit Themen umgehe, welche Antreiber ich habe, welche eigenen Muster ich habe, welche kleinen Männchen auf meiner Schulter sitzen, vielleicht schon von klein auf und mir immer wieder zuflüstern, was ich alles tun muss, damit ich okay und gut bin und akzeptiert bin.
Viel zu tun, viel Stress, ist nichts Neues. Auch unsere Vorfahren hatten eine hohe Belastung zu bewältigen. Aber es war halt eine andere Art von Belastung. Es war oftmals eher eine körperliche Anstrengung, wodurch man den Stress auch besser abbauen konnte. Vielleicht ist Burnout aber auch so ein bisschen eine Wohlstandserkrankung, meint Barbara Krautz vorsichtig.
Ja, es ist schwer auf den Punkt zu bringen. Das ist etwas, worüber ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe oder auch gelesen habe, weil ich mir überlegt habe, wie das in anderen europäischen Staaten aussieht. Und es ist nicht nur so, dass man unter ja, Stress und unter viel Arbeit oder Ängstlichkeit oder Jobangst in einen Burnout gerät. Es hat schon etwas auch mit, welche Grundsorgen habe ich zu tun. Also interessanterweise in Staaten, wo die Grundsicherung teilweise gar nicht so da ist, da haben die Leute eine ganze Menge Probleme, aber sie haben keinen Burnout. Sie haben dann vielleicht eine manifeste Depression und auch eine reaktive Depression. Aber dieses Phänomen Burnout ist etwas, das wir, ich sag's mal, ein bisschen als Luxuskrankheit haben, wenn wir wirklich getrieben sind mit den Dingen, die wir manchmal gar nicht als das Wesentliche betrachten. Also wenn man jetzt an Länder wie Italien, Spanien, Portugal denkt, die momentan nicht allzu gut wirtschaftlich dastehen, bei denen es viel mehr Arbeitslosigkeit gibt und auch viel mehr Frust. Das Thema Burnout ist dort nicht so häufig. Also wenn man nach England, Deutschland, Frankreich schaut, dort ist es häufiger. Und so ist das schon sehr interessant, dass es ein Phänomen ist, auch mit diesem Wording oder mit dieser Verbindung, dass es wirklich bei Gesellschaften auftritt, die ja, diese ganze Maslow'sche Bedürfnispyramide, die Basics praktisch schon ziemlich gut abgedeckt hat. Also es sind sehr häufig Gesellschaften, in denen dann Angst vor Abstieg ist und nicht wirklich Not am Mann. Und das ist auch etwas, was sehr viele Leute treibt. Also dieses, ich will nicht, dass es mir schlechter geht oder ich will nicht, dass ich unter der Brücke lande oder ich will nicht, dass meine Familie dieses Haus verkaufen muss in München. Ich will nicht behaupten, ich habe ja schließlich mit den Menschen täglich zu tun, ich will nicht behaupten, dass die nicht leiden und dass das nicht ernst zu nehmen ist und dass das wirklich eine Situation ist, die einen wahnsinnig machen kann und auch hochdepressiv machen kann. Aber es hat eine ganz andere Qualität und aus der Ecke sind wir hier gekommen, in was für einem Ausschnitt der Wirklichkeit wir uns mit der Selbstwahrnehmung auch befinden.
Wer merkt, dass das Hamsterrad des Lebens sich schneller dreht, als man rennen kann, der sollte etwas tun. Nur was?
Das ist auch wieder sehr individuell. Und natürlich gibt es manchmal etwas, dass man sagt, ich muss mir wieder mehr Vielfalt ins Leben bringen. Ja, tatsächlich, ich muss mal wieder darauf achten, mich mit Freunden zu umgeben. Ich brauche wieder Menschen um mich herum. Ich brauche wieder neue Impulse rum. Ich muss zum Sport gehen, um den Stress wieder abzuarbeiten. Aber das ist gar nicht immer für alle Leute möglich. Ab einem gewissen Punkt ist man in der Erschöpfung, dass man gar nicht mehr sagt, ich krieg das noch hin. Ja, und da geht es dann wirklich darum zu sagen, wo ist der Mensch gerade und was tut ihm jetzt wirklich gut? Wenn ich merke, das weiß ich zwar alles, dass mir das gut täte, aber ich krieg's beim besten Willen neben meinem normalen Leben auch überhaupt nicht mehr auf die Reihe, so etwas noch einzuplanen, dann geht's einfach um was anderes. Dann geht's wirklich darum, tatsächlich mal sich von allem zu befreien und mal wieder zu sich zu kommen, mal wieder zur Ruhe zu kommen, sich zu spüren. Deswegen gibt's ja auch Kliniken, deswegen gibt es sowas wie auch Entspannungskurse, MBSR-Kurse, dass man mal wieder überhaupt den Kontakt zu sich selbst findet, dass man abends lernt abzuschalten. Das muss man wirklich manchmal wieder richtig lernen, weil das Hirn immer weiter am Drehen ist, dass manche Menschen überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr wissen, was bei ihnen gerade passiert oder das Gefühl für sich ganz verloren haben. Also so etwas kann schon sein. Und so gibt es einfach verschiedene Stadien. Und wenn man merkt, ich bin ganz schön gestresst, dann gibt es eben so diese klassischen drei Säulen von der Burnout-Prävention, dass man sagt, ich muss mich anders strukturieren. Ja, ich muss auch mal alles beiseite lassen. Ich muss diese Medien mal ausschalten, um mich mal wieder konzentriert eine Stunde hinzusetzen. Ich muss vielleicht aber genauso lernen, wie kann ich mit den Druck, der außen entsteht und den ich ja auch annehme, Kraft meiner kleinen Männchen auf der Schulter, meiner Antreiber, wie kann ich lernen, damit anders umzugehen? Das kann ich, wenn ich merke, ich bin gestresst, noch relativ gut hinkriegen. Manchmal brauche ich da aber auch einen Coach oder einen Therapeuten oder jemanden, der zumindest mir hilft, klar zu kriegen, was ist es denn? Ja, was ist denn? Ist es denn wirklich die Menge im Außen oder ist es etwas in mir drin? Wie kann ich denn lernen, anders damit umzugehen? Also das sind so diese erste Säule. Die zweite Säule ist, worüber wir gerade gesprochen haben, Lebensvielfalt, sich zu bewegen und damit über Bewegung kann man ja auch Stress abbauen. Das ist ja etwas, was man weiß, bloß gerade viele Leute schaffen es nicht mehr nach einem Arbeitstag, wo sie ganz viel Stress aufgebaut haben, sich dann eben noch zu bewegen, wo es einfach wahnsinnig wichtig wäre, das zu tun. Mit allen Sinnen. Es ist ja nicht nur entspannen lernen, sondern es tut uns gut, mal wieder die Sinne, die im normalen Leben zu kurz kommen. Das sind eben nicht Augen und Ohren, die sind ständig on, sondern auch etwas wie Berührung, Riechen, Schmecken. Ja, deswegen ist so die Wellnesswelle und auch die kulinarische Welle meistens parallel zu der Belastungswelle, weil da genau diese Sinne endlich mal wieder gespürt werden, die sonst zu kurz kommen und was uns wieder erdet und wieder zu ganzheitlichen Menschen werden lässt vielleicht auch. Es ist sinnvoll, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen, damit man auch weiß, wo möchte ich mich verorten, wo will ich in diesem ganzen System überhaupt mitmischen und wo nicht, was passt auch zu mir. Ja, bloß mal, weil mir jemand die Karotte jetzt vielleicht im Job vor die Nase hält für den nächsten Karrieresprung, aber das bedeuten würde, ich muss vielleicht in etwas gehen, wo überhaupt nicht meine Werte sind oder was nicht konform zu meinen Werten ist. Auch da muss man relativ reflektiv mal anfangen zu sagen, will ich das machen oder nicht? solche Sachen, eine Säule aufzubauen, zu sagen, was ist das, was mir gut tut, Hobbys, ja, Kreativität, mal wieder in den Flow kommen, mal wieder ungenutzte Zeit, also unverplante Zeit haben, einfach etwas tun zu können ohne einen Stopppunkt. Sowas kann man in der Frühphase machen, das ist dann Stressprävention. Mhm. Wenn man merkt, ich bin über diesen Punkt schon hinweg, dann muss man wirklich ein Stückchen, ja, das sich gegen sein System stellen und sagen, ich brauche jetzt wirklich einen Rahmen, in dem ich mir ganz fest den Rahmen setze, wo so etwas stattfindet. Wenn das auch nicht mehr klappt, dann muss man sich helfen lassen. Und manchmal muss man auch dann wirklich, das ist dann schon ein fortgeschrittenes Stadium, muss man auch wirklich manchmal aus dem Hamsterrad, aus der Mühle aussteigen, wenigstens für eine gewisse Zeit, um sich mal wieder zu justieren. Und für manche Leute ist selbst das nicht mehr möglich, die wirklich auch von ihren Stresssymptomen, von Hyperstress im Gehirn einfach schon so weit sind, dass das Gehirn einfach eine Auszeit braucht.
Sich selbst ernst nehmen und wertschätzen, das ist wichtig. Wie viel Zeit verbringen wir damit, es anderen recht zu machen, anderen zu helfen oder für andere zu arbeiten? Für sich selbst bringen die wenigsten guten Gewissens so viel Zeit auf. Und Selbstreflexion.
Viele Leute denken, es ist genug getan mit ein bisschen Erholen und jetzt geht's wieder gut und jetzt entspanne ich mal. Und die diesen Part dann nicht annehmen, die kommen meistens früher oder später wieder in die gleiche Ecke zurück, weil die zugrunde liegenden Mechanismen, die einfach so stattfinden, ja, was treibt mich vor sich her, die werden dann nicht bearbeitet. Und für mich gehört das dann eigentlich schon dazu, dass man sich die auch anschaut, ja. Man kann aussteigen, man ist sich selbst nicht ausgeliefert, bloß weil man durch diese Kindheit oder diese Sozialisation oder diese Schule gegangen ist. Also man kann umlernen, das kann man. Aber man muss halt auch diese Bereitschaft haben, da mitzuarbeiten. Das geht schon, aber man muss aus seiner Komfortzone raus. Da muss man die Bereitschaft haben, auch hinzugucken, wie denke ich. Ja? Achtsamkeit auf die eigenen Gedanken, auf die eigenen Emotionen, was löst was aus, muss ich das so machen, ja, kann ich auch anders darüber denken, kann ich darüber anders fühlen, das brauche ich natürlich manchmal, eine Unterstützung, dass ich diese durch eine therapeutische Unterstützung zum Beispiel oder auch durch einen Coach, dass ich diese Zusammenhänge erkenne und dann auch wieder ganz bewusst aussteige. Das geht.
Das sind doch gute Nachrichten von Barbara Krautz, der Leiterin des Burnout-Zentrums München. Darauf lässt sich doch aufbauen. Wege aus der Zeitfalle ist in dieser Stunde unser Thema hier bei LoRa München. Wir haben bisher gehört, was zu tun ist, wenn die Zeitfalle zuschnappt. Wer viel Stress in der Arbeit hat und dann noch Probleme privat, ja, der ist ohne die richtige Strategie nicht weit weg von Burnout. Außer man hat den richtigen Arbeitgeber, der sich um eine gute sogenannte Work-Life-Balance kümmert. So wie Consul, ein IT-Full-Service-Anbieter für Mittelstandskunden und große Konzerne. Seit 1984 im Bereich Beratung, Entwicklung, Integration und Betrieb von komplexen IT-Systemen und Architekturen tätig. Mnet, BMW, Haribo und die Stadtverwaltung München gehören unter anderem zu den Kunden. 260 Mitarbeiter arbeiten weltweit für Consul. Und die Firma muss ein guter Arbeitgeber sein, denn sie wurde schon mehrfach in diesem Punkt ausgezeichnet. Isabel Baum erklärt, seit wann die Work-Life-Balance im Fokus von Consul steht.
Also man kann sagen, dass wir es eigentlich seit der Firmengründung 1984 davon überzeugt sind, dass man dann am besten arbeitet, wenn man sich wohlfühlt, sowohl privat als auch während der Arbeit. Deswegen steht schon seit der Gründung eben der Mensch im Mittelpunkt der Unternehmenskultur. Man muss bei uns den Kopf frei haben, um Software entwickeln zu können und eigenständig komplexe Probleme in heterogenen Netzwerkstrukturen lösen zu können. Ein paar wichtige Punkte zu unserer Firmenkultur. Ganz wichtig ist uns der offene Wissensaustausch mit den anderen erfahrenen Kollegen. Wir legen eben sehr großen Wert auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Wir sind eine freundliche Firma. Und eben dieser Wissensaustausch, der findet in großem Maß in der internen Consul-Akademie statt. Das ist eine interne Weiterbildungsakademie für Weiterbildung und Schulungen. Das funktioniert auf dem Prinzip, jeder lehrt jeden. Das bedeutet, dass die internen Trainer ihr Wissen weitergeben und davon eben dann auch andere profitieren können. Ansonsten legen wir schon immer Wert auf Chancengleichheit mit Gleichstellung von Frauen und Männern. Wir setzen eben, wie gesagt, konsequent auf eine familienfreundliche oder eine freundliche Unternehmenskultur und haben individuelle Work-Life-Balance-Maßnahmen zusammengestellt, um eine Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben gewährleisten zu können.
Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen, denn keiner arbeitet für sich allein. Man muss sich im Team absprechen, Kunden besuchen, Projekte, die eine Deadline haben, fertigstellen und so weiter. Innerhalb der regulären 40-Stunden-Woche ist die Kernarbeitszeit von 10 bis 16 Uhr. Nicht jeder kann sich so ganz frei die Zeit einteilen, manche Posten müssen eben besetzt sein, wie etwa das Sekretariat. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten für Individualität bei der Arbeitszeit.
Grundsätzlich funktioniert es bei uns so, dass bei persönlichen Gesprächen der Mitarbeitern mit den Personalverantwortlichen, dem eigenen Team oder der Personalabteilung eben die Wünsche durchgesprochen werden. Und die Basis für den jeweiligen Lösungsweg für den einzelnen Mitarbeiter bilden immer die individuelle private Situation und dann eben auch die konkreten Bedürfnisse des Mitarbeiters. Selbstverständlich kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Vorschläge machen und eigene Ideen und Vorstellungen einbringen. Aus den ganzen Gesprächen und den ganzen Lösungen ist dann ein Maßnahmenpaket, sogenannte Best Practices, entstanden. Das heißt, also vorbildliche Maßnahmen, die dann eben auch, also abgewandelt bei anderen Mitarbeitern dann zum Tragen gekommen sind, sind einfach so vorbildliche Maßnahmen. Zum Beispiel auch, wenn ein Vorgesetzter in Elternzeit geht, dann fällt es auch einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin natürlich leichter, das auch zu machen. Darüber hinaus, also es gibt nicht nur diese Personalgespräche, sondern darüber hinaus versuchen wir auch immer wieder durch anonyme interne Umfragen, die wir selber umsetzen, auch auszuloten, wie sich Bedürfnisse in der Belegschaft verändern. Denn jedes Unternehmen lebt ja mit seinen Mitarbeitern und jeder Mitarbeiter hat auch wiederum verschiedene Lebensphasen mit wiederum eigenen Bedürfnissen.
Andrea Stellwag hat Beispiele dafür, warum Consol ein Vorzeigearbeitgeber ist.
Wichtig ist es bei uns, dass die Mitarbeiter immer ein offenes Ohr für individuelle Wünsche und Probleme finden, ja. Und wir schauen dann immer, dass wir einfach tatsächlich auch für individuelle Probleme entsprechende Lösungen finden. Was weiß ich, so Beispiele sind zum Beispiel, wir haben auch Mitarbeiter, die weiter entfernt wohnen, ja. Die müssen nicht täglich pendeln, die können auch länger vom Homeoffice arbeiten, ja. Oder wir haben auch mal eine Mitarbeiterin gehabt, die eine Zeit lang ein Musikstudium parallel zu ihrem Vollzeitjob bei Consol Dresden, glaube ich, gemacht hat. Die hat dann am Wochenende Schichtdienst gemacht und während der Woche studiert. Ja, also da gibt es wirklich ganz außergewöhnliche Sachen. Dann haben wir sogar zwei Mitarbeiter, da wurden die Frauen beruflich in die USA versetzt und dann haben die für unsere US-Tochter gearbeitet und haben dann die Nachtschicht für den europäischen 7x24-Stunden-Support übernommen. Ja, also man kann auch aus, wie soll ich sagen, schwierigen Situationen tatsächlich teilweise auch noch eine Win-Win-Situation sowohl für die Firma als auch für den Mitarbeiter machen. Es gibt auch Mitarbeiter, die mal ein Sabbatjahr einlegen möchten oder auf Teilzeit reduzieren, um sich für irgendwelche privaten Dinge zu engagieren. Also es ist nicht immer nur die Familie, die da mit den Bedürfnissen dahinter steht. Also wie gesagt, wir gehen da wirklich auch auf, ja, einfach die verschiedenen Lebensentwürfe ein. Bei Eltern ist es natürlich ganz klar, das ist, glaube ich, das Beispiel, wo die meisten natürlich auch dran zu knabbern haben und wo wir also natürlich auch die größten Anwendungsbeispiele finden. Viele Eltern arbeiten einfach in Teilzeit weiter. Wir haben sogar ein Paar, das sich in der Elternzeit einen Arbeitsplatz geteilt hat. Also da arbeiten Mutter und Vater bei Consol. Und wir schauen natürlich auch, dass wir bei akuten Fällen, wenn ein Kind erkrankt oder sowas, Rücksicht nehmen. Da klappt es auch meistens ganz gut, dass in den Teams dann Kollegen auf Zuruf die Aufgaben mit übernehmen.
Eine Frage habe ich zur Flexibilität. Kann ich jetzt heute entscheiden, ich fange zum Beispiel um 6 an und morgen komme ich erst um 10 oder halt um 9 vielleicht, um die Kernzeit zu erreichen? Kann ich das von Tag zu Tag entscheiden oder muss ich mich schon so für eine Richtung ungefähr entscheiden?
Wir haben einen unternehmensweiten Kalender, wo Sie auch Ihre Arbeitszeiten festlegen. Da haben Sie auch so ein Planungstool, ja, wo auch, was weiß ich, Ihre Kollegen Ihnen zum Beispiel sagen, da und da findet jetzt das und das Meeting statt oder da müssen Sie beim Kunden vorsprechen und so weiter. Wenn das in dem Rahmen stimmig ist, können Sie das natürlich gerne machen. Ja, das ist bei uns möglich.
Individuelle Flexibilität. Ich glaube, so könnte man die Arbeitszeitmodelle bei Consol beschreiben. Denn es gibt keine richtigen Modelle, die wie Förmchen auf den Arbeitnehmer gepresst werden. Und wenn es nicht passt, Pech gehabt. Aber natürlich muss das IT-Unternehmen dennoch wirtschaftlich agieren. Da kann nicht einfach jeder machen, was er will. Man muss halt miteinander reden. Und wie oft nehmen die Mitarbeiter diese Flexibilität in Anspruch?
Grundsätzlich das generelle Interesse an der flexiblen Gestaltung der Arbeit ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Ja. Wenn wir jetzt darüber reden, wer nutzt zum Beispiel die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, da kann ich sagen, also praktisch alle, vielleicht nicht unsere Reinigungskraft, ja, weil das einfach faktisch nicht möglich ist. Ja. Aber sonst alle anderen haben mit Sicherheit mal schon einen Tag gehabt, wo sie sagen, ach nö, ein Handwerker kommt und ich bin natürlich ansprechbar und mache das auch kurzfristig dann mal von zu Hause oder sowas, der eine mehr, der andere weniger. Ja. Aber die Möglichkeit haben praktisch alle. Ja. Dann Teilzeit, da kann ich jetzt nur über die aktuellen Zahlen reden. Also wir sind jetzt hier in Deutschland sind wir so gute 200 Mitarbeiter, ja. 160 Männer, 41 Frauen. Wir sind also, haben für ein IT-Unternehmen schon eine ganz gute Frauenquote von guten 20%. Und davon arbeiten jetzt insgesamt 17% der Mitarbeiter in Teilzeit, ja, 37% der Frauen und 12% der Männer. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt wirklich nur die Frauen Teilzeit arbeiten, sondern also auch bei den Männern ist es ein erheblicher Anteil. Und was unser Highlight ist, wo wir also wirklich auch, ja, würde ich jetzt mal sagen, doch uns auch im Bundesgebiet durchaus sehen lassen können, das ist unsere Väterzeit. Also klar, bei uns nehmen natürlich Elternzeit hauptsächlich die Männer, weil wir einfach mehr Männer haben, ja. Und es ist wirklich so, in den letzten 4 Jahren nahmen 71% unserer frisch gebackenen Väter bei Consol die Elternzeit in Anspruch. Das finde ich ist schon eine ordentliche Menge. Immerhin 45% nehmen zwischen 6 und 8 Monaten. Das ist also wirklich schon wirklich eine schöne Sache. Und das ist deutlich länger als im Bundesdurchschnitt, denn deutschlandweit entscheiden sich nur rund 20% der Männer für eine mehr als 2-monatige Mindestbezugsdauer von Elterngeld. Ja. Also da können wir wirklich uns was drauf einbilden.
Für die Arbeitnehmer ist Consol also ein guter Arbeitgeber. Sein Privat- und Berufsleben gut unter einen Hut bringen, bedeutet weniger Sorgen und Stress. Man gerät gar nicht erst in die Zeitfalle, um die es uns bei LoRa München heute geht. Aber welche Vorteile hat eine derartige Flexibilität und Arbeitnehmerfreiheit für ein Unternehmen? Isabel Baum.
Ich würde es wirklich so zusammenfassen wollen, wer sich wohlfühlt, arbeitet gerne, arbeitet gut, arbeitet kontinuierlich. Also man kann sagen, dass wir ein sehr gutes Betriebsklima haben bei uns. Die Mitarbeiter setzen sich ein, sie engagieren sich sehr stark für die Kunden, für die Projekte. Die Produktivität ist sehr hoch und wir haben auch einige Innovationen bei uns oder ständig Innovationen, die auch in richtige, belastbare, marktfähige Produkte schon gemündet haben. Wir haben eine für die Branche sehr geringe Fluktuationsquote und auch relativ wenig Fehlzeiten, also relativ wenig Krankheitstage pro Mitarbeiter beziehungsweise im Durchschnitt für das Unternehmen. Es ist natürlich so, dass sich auch rumspricht, die Work-Life-Balance, dass sie so gut funktioniert bei uns. Und das ist für uns auch ein großer Imagegewinn. Insgesamt ist es so, dass die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen stark identifizieren und ja, zufrieden sind einfach mit der Arbeit und mit der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Die Geschäftsführung macht auch ihre Arbeit transparent. Das haben wir auch in internen Umfragen schon herausbekommen. Das wird eben auch sehr geschätzt. Und die Qualität der Arbeit ist natürlich auf Kunden auch bezogen sehr positiv, sehr hoch bei uns.
Aber nicht nur die flexible Arbeitsumgebung führt dazu, dass sich die Arbeitnehmer wohlfühlen. Consol blickt hier, laut Andrea Stellwag, über die Arbeitszeit hinaus.
Wir schauen auch darauf, dass die Mitarbeiter einfach sich untereinander austauschen, auch zu anderen Themen, dass man sich auch in der Freizeit begegnen kann, was weiß ich, über Firmenmailinglisten können die sich zum Sport verabreden, ja, nach dem Feierabend noch irgendwas machen. Dann wir machen zum Beispiel auch Gesundheitsthemen gemeinsam. Wir nehmen am Münchner Firmenlauf teil oder mit dieser Aktion mit dem Rad zur Arbeit, dass da auch ein bisschen Schwung in die Bude kommt. Denn gerade die IT-Leute, das ist ja doch auch schwierig, wenn man den ganzen Tag standardmäßig vor dem Bildschirm sitzt, dass man auch ein bisschen körperlich in Schwung kommt. Wir haben einen Yogakurs hier in der Firma. Wir bieten auch Massagen an, wo die Mitarbeiter teilnehmen können. Bei so Gesundheitstagen kann man sich so einen Cardio-Check machen lassen. Einfach mal gucken, wie bin ich denn auch körperlich drauf. Ich meine, an dem großen Hirn hängt ja auch immer noch so ein Körper, der nicht ganz unwesentlich da zum Wohlbefinden beiträgt. Ja, dann klar, im Familienumfeld ist es für uns wichtig. Da können wir natürlich als mittelständisches Unternehmen nicht unendlich viel leisten. Deswegen haben wir uns einfach einen Partner geholt, ja, einen Familienservice. Da können sich unsere Mitarbeiter kostenlos informieren über das Thema Kinderbetreuung. Wir bieten dann auch an, dass sie dort im Prinzip eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen können. Wenn Sie wissen, im vergangenen Jahr mit diesen Kita-Streiks, da ging es ja teilweise wirklich sehr lange, sehr schwierig zur Sache. Da ist es natürlich wichtig, dass es einfach ein Alternativangebot besteht. Sonst sind die Eltern ja so belastet, dass sie nicht mehr entspannt sich auf die Arbeit konzentrieren können. Aber auch natürlich, nicht jeder hat Kinder, aber jeder hat Eltern. Und da kann es auch natürlich dazu kommen, dass kurzfristig ein Pflegefall eintritt oder sowas. Auch hier hilft uns dieser Partner. Da können die Mitarbeiter sich auch über Angebote im Bereich Eldercare informieren, kriegen kurzfristig Unterstützung und auch Informationen zu Themen, mit denen man sich normalerweise gar nicht auseinandergesetzt hat bisher. Ja? Oder auch Lebenslagencoaching kann man dort anonym in Anspruch nehmen, ja, wenn es in der Partnerschaft kriselt, wenn irgendwelche finanziellen Probleme auftauchen und so weiter. Können die sich, ohne dass Consol sozusagen über irgendwelche Details oder auch nur über die Namen der Mitarbeiter, die es in Anspruch nehmen, informiert, dort Unterstützung holen.
Und reden, das haben wir ja zu Beginn der heutigen Sendung von Barbara Krautz vom Burnout-Zentrum München gehört. Reden ist wichtig, will man nicht von seinen Problemen überfahren werden. Wenn wir darüber sprechen, wie wir aus der Zeitfalle herauskommen wollen, dann müssen wir uns auch anschauen, wie wir da hineingekommen sind. Beziehungsweise was sich generell verändern müsste, damit die Falle eben nicht zuschnappt. Gerade haben wir ja von Consol gehört, einem IT-Unternehmen in München, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, weil sie den Arbeitnehmern eine sehr flexible Zeiteinteilung und eine gute Work-Life-Balance ermöglichen. Was wäre aber, wenn wir generell weniger arbeiten würden und damit mehr Zeit für unser Privatleben hätten? ATTAC und andere Verbände und Organisationen kämpfen für eine 30-Stunden-Woche. Andrea Stellwag von Consol, dem Vorzeigearbeitgeber von eben, hält das nur zum Teil für realisierbar.
30-Stunden-Woche ist sicher realistisch. Den vollen Lohnausgleich halte ich für ein bisschen schwierig. Ja, wie soll das Ganze denn wirtschaftlich funktionieren? Ja, also das könnten wir uns nicht leisten. Ja, also wir arbeiten einfach natürlich auch, wie gesagt, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, gerade die IT, wenn Sie im Zuge der Globalisierung sich das IT-Feld anschauen. Wir konkurrieren ja nicht nur mit unseren Kollegen hier in Deutschland oder in Europa, sondern auch mit Indien und so weiter und so fort. Also da könnten wir nicht mithalten.
Michaela Amiri von der ATTAC AG Arbeit verteilen ist da anderer Meinung.
Wir denken, dass das auch finanzierbar ist, weil die Gewinne, die der letzten Jahre nicht mehr an die Arbeitnehmer weitergegeben wurden, in dem Umfang, wie es hätte sein sollen. Und insofern denken wir, dass diese Arbeitszeitverkürzung durchaus von der Wirtschaft auch finanzierbar ist. Zumindest von den großen Konzernen, bei kleinen und mittleren Unternehmen, da planen wir dann einen kleinen Fonds zur Unterstützung in der Umstellungsphase.
Das heißt, Arbeitszeitverkürzung, 30 Stunden pro Woche statt wie jetzt 40 oder zum Teil auch mehr, bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, die Arbeitnehmer sollen keine Lohneinbußen haben, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also voller Lohnausgleich, zumindest für die unteren und mittleren Einkommensgruppen. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist der sinnvolle Personalausgleich. Weil die Arbeitszeitverkürzung soll ja nicht dazu führen, dass man dann Arbeitsverdichtung im Betrieb hat und dann erst recht im Burnout hängt. Soll ja eigentlich gegen den Burnout sein.
Also quasi mehr Menschen, die weniger arbeiten, zeitlich.
Genau, genau. Und das ist quasi auch ein solidarisches Projekt mit den Erwerbslosen im Moment. Aber ist es auch vor allen Dingen auch ein solidarisches Projekt, was die ganze Geschlechtergerechtigkeit anbelangt. Es gibt ja nicht nur die Erwerbsarbeit, es gibt ja zahlreiche Formen von Arbeit. Eine ganz wesentliche dabei ist die Sorgearbeit für die Kinder, für die Pflege der Alten. Natürlich gibt es auch noch andere Tätigkeiten, die in der Gesellschaft auch sehr wichtig sind, wie im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr etc. Und da geht es uns auch darum, dass wir quasi durch die Verkürzung der Erwerbsarbeit auch ermöglichen, dass diese andere, für uns eigentlich ganz wesentliche Arbeit fürs gute Leben auch umverteilt werden kann, dass Männer auch endlich Zeit haben, ihre Kinder zu erleben, wenn sie klein sind, auch Zeit haben, sich im Sportverein zu engagieren oder was auch immer eben gerade wichtig ist für ein gutes Leben. Vielleicht auch nur einfach die Wohnung selbst zu weißeln.
Was mich jetzt noch interessiert, du sagst, die großen Unternehmen haben genug Gewinne erwirtschaftet, wenn sie jetzt aber quasi mehr Lohn zahlen müssen, weil sie ja mehr Leute einstellen, dann würde das ja deren Gewinn schmälern. Also ihr wollt weg von diesem wirtschaftlichen Gedanken?
Es ist derzeit so, dass natürlich ein Großteil der Gewinne, und das hat die Hans-Böckler-Stiftung auch nachgewiesen, gar nicht mehr weitergegeben wird, eben in Realinvestitionen, sondern oft eben in Spekulationen endet, weil dort die Renditeerwartungen sehr viel höher sind. Das heißt, früher hat man angenommen, wenn man die Arbeitskosten niedrig hält, dann wird der Unternehmer diesen ganzen Gewinn ja wieder investieren in besseren Ausbau der Fabrik, in Maschinen und so weiter. Und es schafft dann wieder Arbeitsplätze und irgendwie kommt es allen dann zugute. Das ist aber eigentlich nicht mehr der Fakt. Also die Hans-Böckler-Stiftung hat da auch eine Studie gemacht und hat klar aufgezeigt, dass der Anteil, der reinvestiert wird, verschwindend gering ist und das Geld eigentlich wo ganz woanders angelegt wird, nämlich zum Beispiel in die Ausschüttung von Devisen an die Aktionäre, also die, die quasi ohne Arbeit reich werden, während die Arbeitnehmer, die diesen Gewinn ja eigentlich erwirtschaftet haben, seit Jahren mit Reallohnverlusten im Grunde leer an diesen Gewinnen ausgehen. Und das hätte quasi einen doppelten Effekt. Durch die Arbeitszeitverkürzung würde man quasi diese Gewinne wieder umverteilen, allerdings in Zeit. Aber gleichzeitig würde es dadurch, dass wir auch die Arbeitslosen und demnächst kommen ja noch viel mehr, weil wir müssen ja auch noch die ganzen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren, dass wir die in den Arbeitsmarkt integrieren und damit aber auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften stärken, um langfristig eben nicht mehr weiterhin Reallohnverluste hinnehmen zu müssen. Weil im Moment ist es natürlich so, ja, man kann schon irgendwie 3% mehr fordern, aber wenn da draußen 10 Leute auf dieselbe Stelle sich bewerben oder 100, dann sagt der Arbeitgeber, ja, entweder arbeitest du für 7 Euro oder 8,50 Euro muss er jetzt zahlen. Oder du kriegst den Job halt nicht, ne? Was bleibt einem übrig?
Der Konkurrenzdruck unter den Arbeitnehmern im Kampf um die Arbeit wird weniger. Aber auch bei der Arbeit sinkt der Druck. Nicht nur, dass insgesamt weniger Zeit in die Arbeit investiert wird, auch weil man weiß, es sitzen einem nicht 20 Leute im Nacken, die jünger und leistungsstärker sind und einem den Job streitig machen. Das klingt doch alles sehr gut. Aber wer kontrolliert's?
Einmal fordern wir so eine Art Ampelsystem, nachdem der Personalrat sich einschalten kann, wenn zu viele Überstunden anfallen. Sodass der das auch immer überwachen kann, dass irgendwie bis zum bestimmten Kontingent Überstunden ist okay, dann drüber werden die Arbeitnehmer angehalten, sie abzufeiern. Und wenn es zu viele werden, ist der Personalrat befugt, dem Betrieb mitzuteilen, dass man mehr Stellen haben muss oder er muss die Arbeit reduzieren oder irgendwie so. Also, dass er da ein Mitspracherecht auch bekommt beim Stellenschlüssel letztendlich. Dann braucht es natürlich auch noch eine Aufstockung der Zollbehörde, die da mal vorbeischaut. Ja, bei Familienbetrieben, gerade in der Gastronomie, da müsste man ja jetzt schon sehr viel öfter vorbeigucken, ja. Und auch in anderen Betrieben möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, aber allein da bräuchte es einfach mehr Personal. So, zur Frage der Finanzierung. Das ist jetzt auf mehreren Ebenen. Also wir rechnen mit Unkosten von ca. 160 Milliarden Euro. Das heißt 160 Milliarden Euro, die ja quasi umverteilt werden an die Arbeitnehmer. Das heißt natürlich, der eine Arbeitnehmer, der reduziert seine Arbeitszeit auf 30 Stunden, bekommt ja deswegen nicht mehr Geld. Aber für drei Arbeitnehmer wird ja ein vierter eingestellt. Das heißt, der bekommt dann mehr Geld. Und da gehen wir davon aus, dass die Kosten ungefähr circa bei 160 Milliarden Euro voraussichtlich liegen werden. Man muss dabei aber sehen, dass natürlich jeder Arbeitnehmer, das ist ja das Bruttogehalt. Von diesem Bruttogehalt gehen circa 30% in die Sozialversicherungen. Das heißt, allein die Rentenversicherung würde massiv stabilisiert. Die Arbeitslosenversicherung würde auch massiv stabilisiert. Und bei der Krankenversicherung müsste man noch eine Studie anfertigen, inwieweit die geringeren Kosten für Depressionen bei Hartz-IV-Empfängern, für Burnout bei Leuten, die arbeiten und die Mehreinnahmen durch diese neuen Arbeitnehmer, die dann in die Krankenversicherung einzahlen. Hartz-IV-Empfänger zahlt ja nicht ein, aber er kostet der Krankenkasse trotzdem Geld. Inwieweit die natürlich die erhöhten Personalkosten für Krankenhauspersonal und so weiter auffangen oder ob es da eventuell eine Beitragsanpassung bräuchte. In dem Fall haben wir leider noch keine Studie. Aber man muss natürlich sehen jetzt, wenn wir von den derzeit gibt es knapp 3 Millionen offizielle Arbeitslose. Jetzt, wenn wir aber mal weggehen von den offiziellen Zahlen und mal alle die reinnehmen, die gerade krank sind und nicht gezählt werden, die im Bildungsurlaub sind und nicht gezählt werden, die über 55 oder 58 sind und nicht gezählt werden, dann werden schon um einige mehr, dann kommt noch die stille Reserve dazu. Das heißt, diese Menschen kosten uns ja derzeit Geld. Ja? Und das ist nicht wenig. Ich denke, allein jetzt dort könnten wir die Kosten auf die Hälfte mindestens reduzieren, würden gleichzeitig aber viel mehr Einnahmen bei der Arbeitslosenversicherung haben. Und insofern denke ich, ist da durchaus Geld da. Allein nur aus dem Umstand. Dann kommt noch dazu, dass natürlich, wenn wir ein paar Millionen mehr Jobs schaffen, diese Menschen geben ja nicht nur 30% ab in Sozialversicherung. Die zahlen ja plötzlich Steuern. Und da muss ich dann auch sagen, da kommen die Steuern, also beim Arbeitnehmer kommen die Steuern ja sicher beim Staat an. Ja. Bei den Gewinnen der Unternehmen ist das Sicherheit irgendwie eher so tendenziell gegen Null. Ja, also insofern ist auch das sinnvoll, diese Gewinne umzuverteilen, weil dann die Gesellschaft auch tatsächlich ihre Steuereinnahmen bekommt. Und dadurch auch einfach wieder mehr Geld da ist, auch für so Fragen wie, finanzieren wir unsere Sanierung von Schulen und so weiter.
Funktioniert das schon in unseren Nachbarländern?
In Frankreich wurde ja die 35-Stunden-Woche eingeführt. Und das war ganz spannend, weil nämlich erst vor kurzem, also letztes Jahr, haben die Konservativen einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, um nachzuweisen, dass es mit der 35-Stunden-Woche Pfiffkass war. Dass es nicht funktioniert hat und sowieso keine Arbeitsplätze geschaffen wurden. Man muss dazu sagen, diese 35-Stunden-Woche wurde nicht mit vollem Personalausgleich eingeführt. Das ist ein Manko, weil es tatsächlich in vielen Betrieben zur Arbeitsverdichtung geführt hat. Und deswegen sage ich, ist das so wichtig mit dem Personalausgleich. Aber trotz diesem Umstand hat die Untersuchungskommission festgestellt, dass 350.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden und dass auch die Industrie profitiert hat, weil durch diese Verkürzung der Arbeitszeit auch die Produktivität massiv gestiegen ist, damit letztendlich auch die Wettbewerbsfähigkeit, auch was jetzt Unternehmer vielleicht ganz gern hören. Und ich fand es ganz spannend, weil ich war auch in Frankreich und wir hatten dort einen Kongress zusammen mit einer Kooperationsorganisation, die heißt Kollektiv Roosevelt. Und es gab auch eine ganze Reihe von Unternehmern, die das wirklich toll fanden und sagen, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen und nochmal verkürzen. In Frankreich auf 32 Stunden ist im Gespräch. Weil sie sagen, die Arbeitnehmer, das macht auch viel mehr Spaß. Die arbeiten produktiver, die kommen lieber in die Arbeit, die sind seltener krank. Also natürlich in so einem Großkonzern, gerade in diesen aktiengeführten Betrieben, da interessiert sich kein Mensch mehr dafür, ob der Arbeitnehmer heute mit guter Laune reinkommt. Im Familienbetrieb ist einem das als Unternehmer vielleicht noch präsenter.
Wir haben in dieser Stunde verschiedene Ansätze von verschiedenen Seiten gehört, die dazu führen könnten, dass wir der Zeitfalle entkommen, weniger getrieben wären, mehr soziale Verantwortung übernehmen könnten und ein besseres Leben führen würden. Sei es von Unternehmensseite die flexibleren, auf die aktuelle Lebensphase angepassten Arbeitszeiten, wie beim Münchner IT-Unternehmen Consul, oder auch die Politik könnte mit Einführung der 30-Stunden-Woche Druck vom Arbeitsmarkt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nehmen und die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben erleichtern. Stellt sich noch die Frage, was könnten wir selbst tun? Jonas Geißler hat da ein paar Tipps für uns. Er ist nämlich Zeitberater. Seine Agentur heißt Times and More. Dort coachen er und seine Kollegen Menschen unter anderem bei der Entwicklung ihrer Zeitkompetenz. Was das ist und noch viel mehr, hat er mir bei einem Spaziergang durch den englischen Garten erklärt.
Also wir grenzen uns ein bisschen von diesem Zeitmanagement-Begriff ab, weil man Zeit nicht managen kann, erstmals. Man kann mit der Zeit übrigens überhaupt nichts machen, außer sie leben. Man kann sie nicht in den Griff bekommen, man kann sie auch nicht verlieren, man kann sie nicht sparen, man kann sie nicht managen. Und ein erster Aspekt von Zeitkompetenz als Gegenbegriff ist, das anzuerkennen. Und Zeitkompetenz, wir haben diesen Kompetenzbegriff relativ weit gefasst, heißt für uns einmal die eigenen Zeitvorstellungen zu kennen, zu reflektieren und vielleicht zu prüfen. Ja, wenn Zeit quasi für mich das ist oder wenn meine Zeitvorstellung sehr von Mangel geprägt ist, Zeit, das ist, was immer zu knapp ist, nie genug, es ist extrem kostbar, ein Riesenluxus, ich muss der Zeit hinterherlaufen, sie sparen, ich kann sie verlieren, ich muss sie vielleicht sogar totschlagen. Wenn das meine Zeitvorstellung ist, dann werde ich vermutlich ein Zeitverhalten an den Tag legen, bei dem viel Druck, Hetze, getrieben sein vermutlich der Fall ist. Und wenn ich aber ein Zeitverständnis habe, wo ich sage, die Zeit vergeht nicht, sondern sie entsteht. Jeden Tag kommt neue nach und zwar in Hülle und Fülle, für jeden gleich viel. Die ist sehr gerecht verteilt und gar nicht knapp. Also so eher ein Konzept der Fülle. Dann macht es vermutlich auch was mit meinem Umgang mit Zeit und mit meinem Zeitverhalten. Zeitkompetenz heißt zum Beispiel auch zu reflektieren, wie funktional Zeitknappheit in vielen Bereichen ist. Ich arbeite viel mit Unternehmen und wenn ich da so reingucke, dann merke ich, es ist sehr praktisch, keine Zeit zu haben. Ja, viel Zeit zu haben ist sehr verdächtig. Ja, also meine Existenzberechtigung in einem Unternehmen steht immer auf dem Spiel, wenn ich Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, bin ich quasi ein gutes Mitglied des Unternehmens. Also die Zugehörigkeit ist mir gesichert. Ich tue was für mein Geld. Keine Zeit zu haben, verschafft also Zugehörigkeit zu den wichtigen, Beschäftigten, Erfolgreichen. Und Zeitknappheit heißt dann auch im Kleinen einfach dieser kleine Satz, tut mir leid, keine Zeit. Ja? Ist wahnsinnig praktisch. Es ist die praktischste Alltagslüge, weil wir haben alle Zeit. Ja? Wir haben nur keine Lust oder uns ist was anderes wichtiger. Oder wir haben gerade keinen, mögen gerade nicht mit dieser Person zusammenarbeiten oder irgendwie noch mehr erledigen oder wie auch immer. Das hat eine ganz wichtige Abgrenzungsfunktion. Und deshalb ist häufig so diese Illusion, dieses Gefühl der Zeitknappheit, um zu sagen, mein Problem ist, ich habe keine Zeit. Das stimmt erstens nicht und zweitens ist es viel zu unspezifisch. Und da mal hineinzugehen und zu gucken, woran liegt es denn eigentlich und will ich wirklich mehr freie Zeit? Und wenn ja, wozu eigentlich? Solche Fragen zu beantworten, dafür ein Konzept zu haben, auch einen Blick darauf zu haben, was in Bezug auf Zeit gut läuft, das ist meistens viel mehr, als wir so denken. Uns fallen die Probleme viel eher auf im Umgang mit der Zeit als die vielen Dinge, die schon ganz gut laufen. Und dann jammern wir meist auf hohem Niveau. Und da wieder eine Perspektive reinzubringen, eine Ausgeglichenheit, das ist ein wesentlicher Aspekt von Zeitkompetenz und meiner Beratungsarbeit.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dieses keine Zeit haben oder zumindest zu sagen, man habe keine Zeit, das macht einen wichtig und bedeutsam für das Unternehmen oder auch vielleicht für die Freunde, die sich dann um meine Zeit reißen quasi. Ist das also ein gesellschaftliches Problem, dass wir das Gefühl haben, wir rennen ständig vor der Zeit davon, oder ist es ein persönliches Problem? Wie würden Sie das einordnen?
Also das ist genau die Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Wertevorstellungen, die dann zu persönlichen Glaubenssätzen werden. Also internalisierte Wertevorstellungen gesellschaftlicher Art. Das trifft natürlich nie 100% zu. Es gibt immer Leute auch, die dann gegen den Trend gehen oder Alternativen finden oder sich auch diesen Wertevorstellungen verschließen. Aber der Mainstream ist geprägt von einer gesellschaftlichen Beschleunigung, von einer Multi-Optionsgesellschaft, von einer Gesellschaft, die an Wachstum orientiert ist. Und Wachstum heißt immer in gewisser Weise eine Form von Beschleunigung. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass uns dieses Prinzip wahnsinnig viel Wohlstand beschert hat und Reichtum. Und gleichzeitig hat es häufig den Nachteil, dass dieser Geld- und Güterwohlstand durch Zeitnotstand erkauft ist.
Wie durchbrechen wir denn jetzt dieses Davonrennen und dieses ja irgendwann auch ausgebrannt sich fühlen, weil man eben ständig unter Zeitdruck steht? Ich meine, wenn ich jetzt persönlich mein Denken ändere und sage, ha, ich habe jetzt viel Zeit, ändert es noch nichts, dass ich um 15.30 Uhr einen Termin mit Ihnen hatte, dass ich mich um 17.30 Uhr mit dem nächsten treffe und dass ich um 18 Uhr dann vielleicht Abgabe habe?
Ja, also wir sind natürlich nie ganz frei. Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Abhängigkeits- und Gegenabhängigkeitsverhältnisse stark zunehmen. Unter anderem auch über die technologische Vernetzung und die Erwartungen an die vielen Möglichkeiten, die wir haben und die Erwartungserfüllungen, die daran geknüpft sind. Und so sind wir natürlich in einem Geflecht gegenseitiger Abhängigkeiten. Und das macht es nicht einfacher, sich da die Freiheit zu nehmen, eben es nicht zu tun oder gegen die Erwartungen zu schwimmen. Gleichzeitig existiert diese Freiheit und bei manchen ist sie leichter realisierbar als bei anderem. Also jemand, der in einem ganz prekären Arbeitsverhältnis steht, in einem ausbeuterischen, und davon gibt es ja auch in unserer Gesellschaft wirklich genügend, für solche Personen ist es natürlich wirklich hart, da auszubrechen, weil es dann einfach auch an eine Existenzgrenze geht. Also es gibt natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene Konzepte, die eine ganz starke Veränderung hätten. Und eines davon ist das bedingungslose Grundeinkommen. Ich meine, das Modell oder die Idee gibt es schon sehr lange. Die wurde ja auch durch alle Parteien hindurch einmal durchdacht und besprochen und so weiter. Und gleichzeitig gab es aber nie einen groß angelegten Feldversuch. Es gab kleinere, aber so, dass so ein ganzes Land, wie Deutschland jetzt mal sagt, wir führen das mal ein, probieren das mal aus. Das wäre... Ich glaube, die Leute haben davor so Angst, überhaupt das zu denken, dieses Konzept, weil es tatsächlich für den Umgang mit Zeit eine radikale Veränderung mit sich führen würde, vor allem im Niedriglohnsektor. Der würde sich radikal verändern.
Solange das bedingungslose Grundeinkommen nicht existiert, müssen wir uns etwas anderes überlegen, um das Gefühl der Zeitnot abzuschütteln.
Die eigenen Spielräume zu erkennen, weil häufig sind wir es ja auch selber, die uns die Grenzen setzen. Die eigenen Erwartungen an, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen, wie viel Geld und Güterwohlstand will ich eigentlich anhäufen. Diese Erwartungen, die ich ja auch an mich selber stelle, die beeinflussen natürlich ganz, ganz essentiell meinen Umgang mit Zeit. Und vielleicht muss ich mich auch von sowas befreien, also den eigenen Erwartungen. Und mal so die Frage für sich beantworten, wann reicht's auch, wann ist es genug? Ja, wann langt's auf Bayerisch? Also wann reicht's an Zeitverdichtung, wann reicht's an Multitasking, wann reicht's an Beschleunigung, wann reicht's an Geld- und Güterwohlstand, wann reicht's auch an Konsum? Also all diese Fragen, die ja auch so im Fahrwasser der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte momentan zum Glück zunehmend diskutiert werden, weil die Grenzen des Wachstums jetzt auch auf höherer politischer Ebene einfach häufig diskutiert werden und angekommen sind. Das heißt noch nicht, dass da alles gut läuft, aber es gibt so ein paar Impulse, wo ich das Gefühl habe, da kann ein Wandel stattfinden in diese Richtung. Ich finde es im Endeffekt ganz gut, so ein bisschen zu experimentieren und einfach was anders zu machen, was auszuprobieren. Und das eine kann eben sein, diese starke Abhängigkeit und auch diese Abhängigkeit der eigenen Erwartungen an vollgepackte Zeit, viel Aktion, immer aktiv sein, 24/7 erreichbar, verbunden auch mit einem starken Selbstoptimierungsdruck, da sich zu begrenzen und zu begnügen, wenn man so will. Was auch wichtig ist, finde ich, ist mal zu schauen, woran bemesse ich eigentlich für mich, ob der Tag ein guter Tag war. Muss der von vorne bis hinten mit Aktivität vollgestopft sein und nur dann war es ein guter Tag, oder kann das auch ein Tag sein, an dem eigentlich gar nicht so viel passiert ist? Rituale, ja, Rituale entlasten von Entscheidungen, kleine Rituale, die können auch ruhig freakig sein, die können ganz individuell sein, für den Tagesanfang, für den Tagesabschluss, für Übergänge zwischen Tätigkeiten, diese kleinen Rituale pflegen, Pausen machen und dann Ressourcenzeiten kennen. Ressourcenzeiten sind für mich Zeiten, die mir Kraft geben, die für mich Sinn machen, die meine Akkus aufladen, wenn ich so will, und die ich auch schon habe. Die zu sehen und bewusst zu leben und auch zu schützen und zu schätzen, das können eben kleine Rituale sein, das können aber auch Zeiten von richtig Action sein, also da kann auch was passieren, aber ich sag mal, da generiere ich mir eine Selbstwirksamkeitserfahrung oder eine Sinnerfahrung. Das können Zeiten des Ausgleichs sein, das können soziale Zeiten sein, Zeiten der Wertschätzung, Zeiten der Liebe und dann von den Kindern lernen. Also Kinder, und wir waren ja alle mal Kinder, das sollte man nicht vergessen, werden erstmal mit hohen Zeitkompetenzen geboren und ganz viele versuchen dann dahin wieder zurückzukehren. Ein Beispiel ist die Jetzt-Erfahrung. Ja, heute geht man dann in Achtsamkeitsseminare oder in Focusing-Seminare oder Gelassenheitsseminare. Und im Endeffekt ist ein Kind, was irgendwie verträumt mit ein paar Blättern und einem Stöckchen spielt und alles um sich herum vergisst, die Zeit, den Raum, das ist das, wo viele wieder hin zurück wollen oder wenn sie abends in den Yogakurs gehen oder so. Also die Zeit, das Jetzt erfahren und das aber für sich wirklich zu zelebrieren als Ritual und dem auch eine Wichtigkeit zu geben und das nicht irgendwie wegzupriorisieren nach irgendwelchen Priorisierungskriterien, da findet diese Lebens-Jetzt-Erfahrung statt und das ist, hat einen wichtigen Aspekt auch für Gesundheit, für Ausgeglichenheit, für Freude.
Zum Abschluss der heutigen Sendung, die unter dem Thema Wege aus der Zeitfalle stand, habe ich noch einen ermutigenden und auch erleichternden Hinweis von Jonas Geisler vom Institut für Zeitberatung Times and More.
Es gibt aus meiner Sicht keine perfekte Lösung für den Umgang mit Zeit, also so ein gelösten Zustand und jetzt ist alles gut, Haken dahinter und das war's. Weil das entspricht gar nicht dem Leben, was sich ja auch verändert, was sich entwickelt, was irgendwie auch vielfältig ist und ja auch einen großen Reiz ausmacht. Und zu diesen großartigen Reizen gehört auch manchmal welche, die so ein bisschen wehtun, wo man mal auf die Nase fällt, wo es stressig wird, wo es auch mal unangenehm wird. Und solange das kein Dauerzustand ist, bin ich da völlig entspannt. Also auch Belastung ist ja durchaus ein Konzept, wenn jetzt alles irgendwie nur noch entlastend und entschleunigt und irgendwie, ich glaube, dann würde auch ganz viel Spaß flöten gehen, weil das Belastung hat ja immer auch eine herausfordernde Seite und eine Seite, sich zu messen und auch dran zu wachsen. Dagegen bin ich überhaupt nicht. Also ich bin auch kein Freund, jetzt alles zu entschleunigen. Es geht um eine Vielfalt von Zeit. Das ist so das Konzept. Schnelle Zeiten, ja, und aber auch langsame und Zwischenzeiten und Pausen und Wartezeiten und Anfänge und Abschlüsse und ganz viele unterschiedliche bunte Zeitformen, die das Leben bunt und reich machen.
In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit.